durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe durch die Bibel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Auch diesmal geht es hier um den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Kolosse in Kleinasien. Darin betont der Apostel, welchen Stellenwert der Herr Jesus Christus für den christlichen Glauben und für jeden einzelnen Christen hat. Im zweiten Kapitel hat Paulus zunächst ganz allgemein vor verlockenden Worten und verführerischen Reden gewarnt. Dann hat er sich mit der Philosophie auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass Christus die richtige Antwort darauf ist. Er ist die Antwort auf die Lebensfragen der Menschen. In den Tagen des Apostels Paulus spielte die Philosophie eine wichtige Rolle im Wettstreit der unterschiedlichen Weltanschauungen. Natürlich gab es nicht nur die Philosophie schlechthin, sondern verschiedene Strömungen. Bei manchen war klar, dass sie dem christlichen Glauben völlig entgegenstanden. Bei anderen war das nicht so klar, und gerade deshalb ging von ihnen eine besondere Gefahr aus. Im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes, in Vers 8, hat Paulus gewarnt: Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Und nun fügt er in Vers 9 hinzu: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm wohnt die ganze Pleroma. Sie erinnern sich an diesen griechischen Begriff. In einem gewissen Sinne beschreibt er das Gegenteil von dem, was im Philipperbrief mit dem Begriff Kenosis beschrieben wird. Dort geht es darum, dass Christus sich selbst erniedrigte und ein Diener wurde. Er entledigte sich der Herrlichkeit, die er in Gemeinschaft mit dem Vater gehabt hatte. Die Pleroma dagegen meint die volle Fülle Gottes, die in Christus wohnt. Das ist eine klare Aussage über die Gottheit Christi. Sie könnte nicht stärker ausgedrückt werden, als es hier der Fall ist. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Nicht nur zu 99%, sondern zu 100%. Und die Aussage setzt sich fort in Vers 10. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Die Christen in Kolosse, so drückt Paulus es hier aus, haben an dieser Fülle Teil in ihm. Im Griechischen steht hier eine Wendung, die man auch so wiedergeben könnte: Ihr seid vollkommen in ihm. Wobei das Wort für vollkommen ein Begriff aus der Seefahrt ist, den man mit den Worten ein Schiff bemannen übersetzen kann. So lassen sich die Worte des Paulus in Vers 10 auch ganz anschaulich formulieren. Nämlich sind sie für die Reise des Lebens in Christus bereit. Wenn sie dafür bereit sind, dann gilt auch für sie: Was immer sie für die Reise des Lebens benötigen, sollen sie in ihm, in Christus finden. Christus, die Antwort auf die entscheidenden Fragen des Lebens. Wonach suchen Sie, liebe Hörer? Sind Sie von menschlicher Philosophie beeinflusst? Dann wenden Sie sich um zu Christus. Sind Sie hingerissen von verlockend klingenden Worten? Sind Sie den Systemen und Traditionen der Menschen ausgeliefert? Wenden Sie sich um zu Christus. Und von dem handelt auch Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Paulus verdeutlicht den Gläubigen, dass sie das loswerden sollen, was äußerlich ist. Die eigentliche Beschneidung ist die neue Geburt. Gegenüber den Galatern hat er die neue Geburt mit folgenden Worten erklärt: Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Sie und ich, wir werden neue Kreaturen, wenn wir zu Christus kommen und ihm vertrauen als unserem Heiland. Wir haben unseren Lebensmittelpunkt in ihm. Wir werden mit ihm identifiziert. Und zwar in folgendem Sinne. Und jetzt lese ich Vers 12 aus unserem Bibeltext. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Die Auferweckung Jesu von den Toten. Von vielen Menschen wird sie in Zweifel gezogen. Nicht so von Lord Lyndhurst. Er war um das Jahr 1830 Lord Kanzler von Großbritannien und war damit Vorsitzender des Oberhauses und zugleich Oberhaupt der Justiz. Er besaß einen scharfen juristischen Verstand. Er machte folgende Aussage: Ich weiß recht gut, was ein Beweis ist, und ich sage dir, noch nie hat ein Beweis, wie er für die Auferstehung vorliegt, jemals an Beweiskraft verloren. Der Tod und die Auferstehung Christi sind eine historische Tatsache. Als Christus starb, sind Sie und ich mit ihm gestorben. Er nahm unseren Platz ein, er starb an unserer Stelle. Und als er auferweckt wurde, sind wir, geistlich gesehen, in ihm auferstanden, und wir sind jetzt mit einem lebendigen Christus verbunden. Es ist so wichtig für uns zu sehen, dass wir verbunden sind mit einem lebendigen Heiland. Dabei sollten wir immer im Auge behalten, dass keine nach außen gerichtete Zeremonie uns zu Christus bringt. Die Frage ist, ob wir wiedergeboren sind, ob wir wirklich Christus als unseren Retter kennen. Wenn wir ihn kennen, werden wir mit ihm identifiziert. Die Identifikation mit Christus geschah bei den Kolossern, so Paulus im Vers zuvor, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Und die ist eine geistliche Beschneidung. Wenn Sie Ihr Vertrauen setzen auf den Herrn Jesus Christus, wird Sie der Heilige Geist in den Leib Christi hineintaufen. Durch diese Taufe werden wir mit Christus identifiziert und wir werden vereint mit dem lebendigen Christus, weil wir mit ihm auch auferstanden sind. In der zweiten Hälfte von Vers 12 heißt es: Dies geschieht durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das Heil wird also durch die Kraft der Auferstehung zustande gebracht. Und es ist nicht irgendeine Philosophie, es ist nicht irgendein Kunstgriff, es ist nicht irgendein Systemchen, es ist auch nicht die Teilnahme an einem Kurs für bewusste Lebensführung, die ihnen ermöglicht, für Gott zu leben. Ich komme zu Vers 13. Paulus schreibt weiter: Und er, gemeint ist Gott, hat euch mit ihm, mit Christus lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Das bedeutet, das Heil ist nicht die Verbesserung der alten Natur, sondern es ist die Vermittlung einer neuen Natur. Denken Sie daran, dass Paulus mit zwei Systemen der griechischen Philosophie zu tun gehabt hat, die zu seiner Zeit sehr beliebt waren. Sie standen sich diametral einander gegenüber, waren aber beide mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. Eine Philosophie trug den Namen Stoa und die andere war die Lehre der Epikureer. Die Stoiker lehrten, dass der Mensch von seiner Gesinnung her ein edles Leben führen solle und dass der Tod keine Rolle zu spielen habe. Wenn sich die eigenen Lebenssituationen ändern, müsse man sich eben anpassen. Im Grunde forderten die Anhänger der Stoa, nicht durch Glück erhoben zu werden, noch durch Unglück niedergeschlagen. Sie glaubten, dass der Mensch mehr ist als seine Umstände und dass die Seele größer ist als das Universum. Es war schon eine mutige Philosophie. Aber das Problem war, wie man das denn wirklich in seinem Leben umsetzen sollte. Ich habe den Eindruck, dass die Anhänger der Stoa vor einem ähnlichen Problem standen wie jene Christen, die behaupten, voll und ganz nach der Bergpredigt zu leben, aber tatsächlich sind sie viele Meilen davon entfernt. Anders als die Stoiker lehrten die Epikureer, dass alles unsicher sei. Ihre innere Einstellung könnte man so wiedergeben: Wir wissen nicht, woher wir gekommen sind, und wir wissen nicht, wohin wir gehen. Wir wissen nur, dass wir nach einem kurzen Leben von der Bildfläche verschwinden werden. Es wäre vergeblich, sich jede gegenwärtige Freude mit Blick auf ein mögliches künftiges Übel zu versagen. Darum lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Die interessante Sache dabei ist, dass beide von diesen Systemen mit dem Fleisch etwas zu tun versuchen. Ich meine die alte Natur, die Sie und ich haben, und nicht das Fleisch auf unseren Knochen. Die alte Natur, unsere alte Wesensart, wirkt durch unsere alten Angewohnheiten, durch alte Sehnsüchte und alte Versuchungen. Wie können wir das unter Kontrolle bringen? Diese Frage brennt auch den Christen unter den Nägeln. Und deshalb gibt es eine ganze Menge von Methoden und Systemen, die man uns heute empfiehlt, um ein christliches Leben führen zu können. Ich kenne Leute, die auf Bibelkonferenzen gewesen sind, wo wahrhaftiges christliches Leben gelehrt wird. Sie haben sich alles Wichtige ganz genau notiert und zu Hause legen sie ihr Notizbuch in eine Schublade, die bereits voll ist mit lauter solchen Notizbüchern. Aber in ihrem alltäglichen Leben ändert sich nicht viel. Es bereitet ihnen Mühe, ein wahrhaft christliches Leben zu führen. Viele Methoden und Systeme, die zunächst vielversprechend waren, erweisen sich nicht als praxistauglich. Aber kommt es darauf wirklich an? Paulus betont in Vers 13 unseres Bibeltextes, wir sind mit dem lebendigen Christus verbunden. Und er hält sich nicht immer an unsere Methoden und Systeme zur Erlangung eines möglichst perfekten Lebens nach christlichen Wertmaßstäben. Das Entscheidende ist vielmehr, wie nahe sind Sie ihm? Sind Sie wirklich mit ihm unterwegs? Wenden Sie sich an ihn auch in den Notfällen des Lebens? Ist er derjenige, der das Zentrum Ihres Lebens ausfüllt? Mit Vers 14 erreichen wir nun das dritte von insgesamt 5 Themen, die Paulus in den Versen 4 bis 23 anspricht. In der letzten Sendung habe ich diese 5 Themen bereits aufgezählt. Es geht um die verschiedenen Irrwege, von denen Paulus die Christen in Kolosse warnt. An erster und zweiter Stelle standen verlockende Worte und die Philosophie. Als drittes folgt jetzt die Gesetzlichkeit. Und es folgen der Mystizismus und die Askese. Wenn Paulus nun also auf den Irrtum der Gesetzlichkeit zu sprechen kommt, werden wir wieder feststellen, dass die Antwort aus dem Wort Gottes kommen muss, um durch sie mit Jesus Christus in eine persönliche Beziehung hineinzukommen. Paulus schreibt in Vers 14, er, nämlich Gott, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Hier ist von einem Schuldbrief die Rede und von den Forderungen, die sich daraus an uns ergeben haben. Unser altes Fleisch, unsere alte Natur, unsere alte Wesensart wurde verurteilt. Doch als Christus starb, starb er für uns, für Sie und mich. Er hat die Strafe für unsere Sünde bezahlt. Der Schuldbrief wurde von Gott weggetan und an das Kreuz geheftet, wie Paulus es ausdrückt. Als der Herr Jesus Christus starb, ließ Pilatus eine Tafel am Kreuz anbringen mit der Aufschrift »Dies ist Jesus von Nazareth, der König der Juden«. Jesus wurde öffentlich hingerichtet mit der Begründung, dass er einen Aufstand angezettelt hätte. Das war natürlich nicht wahr, aber das war die Anklage gegen ihn. Wenn die Zeugen seiner Hinrichtung das lasen, dann verstanden sie, dass er dem Kaiser untreu gewesen war und dass er sich selbst zum König gemacht hatte. Für sie war das der Grund, warum er am Kreuz sterben musste. Aber als Gott das Kreuz sah, sah er einen Altar, auf dem das Lamm Gottes dargebracht wurde, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und Gott sah eine andere Inschrift dort oben, über dieser Inschrift, die Menschen geschrieben hatten. Und die lautete, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Bleibt die Frage, was Gott auf das Kreuz geschrieben hat, bevor Christus daran starb. Nun, er schrieb, bildlich gesprochen, die Forderungen an uns auf, die 10 Gebote. Er schrieb ein Gesetz, das ich nicht halten kann, Verordnungen, an denen ich schuldig werde. Als Christus am Kreuz starb, starb er nicht, weil er sie gebrochen hätte. Nein, er war frei von Sünde, sondern er starb dort für mich, weil ich sie gebrochen habe, weil ich ein Sünder bin. Und auch, weil sie einer sind. Im Römerbrief lesen wir, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, stellvertretend für Sie und mich. Deshalb frage ich Sie, wenn Gott Sie gerettet und mit einem lebendigen Christus vereint und von den Toten auferweckt hat, warum sollten Sie zurückgehen zu einem Gesetz, das Sie schon vorher nicht einhalten konnten? Sie sehen, uns wurde das Gesetz gegeben, um die alte Natur zu entlarven und, soweit überhaupt möglich, um sie zu erziehen. Aber jetzt ist den an Christus Gläubigen eine neue Natur gegeben und das Gesetz ist als Weg zum Leben abgelöst worden. Ich möchte Ihnen dazu noch gern von einem Erlebnis erzählen. Ein Mann kam einmal zu mir und sagte, ich gebe Ihnen $100, wenn Sie mir zeigen, wo in der Bibel steht, dass wir nicht mehr den Sabbat, sondern den Sonntag heiligen sollen. Ich gab ihm zur Antwort, eine solche Bibelstelle gibt es nicht. Der Sabbat ist nach dem jüdischen Kalender seit jeher der 7. Tag der Woche. Und die Auferstehung Jesu war an einem Sonntag, dem 1. Tag der jüdischen Woche, wie man es in den Evangelien nachlesen kann. In den meisten Ländern gilt der Sonntag inzwischen zwar als Wochenanfang, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Sabbat ist und der Sonntag der Sonntag. Mein Gegenüber dachte ein paar Sekunden nach und dann fragte er mich, warum halten Sie dann eigentlich nicht den Sabbattag? Ich antwortete, der Sabbat ist und bleibt der Sabbat, daran hat sich nichts geändert. Aber ich wurde geändert, ich bin eine neue Kreatur geworden. Und als Christen feiern wir den Sonntag, der damals der 1. Tag der neuen Woche war, weil das der Tag ist, an dem Christus von den Toten auferstand. Wir kommen nun zu Vers 15 in unserem Bibeltext. Paulus schreibt, er, nämlich Gott, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Der geistliche Sieg, den Christus für die Gläubigen errungen hat, ist von unschätzbarem Wert und er hat weitreichende Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. Paulus schreibt in Vers 16, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Paulus argumentiert hier gegen jede Art von Gesetzlichkeit. Ein an Christus Glaubender muss keine Verordnungen beachten, die lediglich rituell und liturgisch sind. Sie haben keinen Gegenwartswert. Tatsache ist, Gott gab den Menschen im Alten Testament bestimmte Rituale. Und was hat sich geändert? Paulus erklärt, sie seien lediglich ein Schatten des Zukünftigen. Ich denke da an ein Foto, das von einem Negativ durch Belichten hergestellt wird. Alle diese Rituale des Gesetzes im Alten Testament waren nur wie Fotonegative von Christus. Nun, da Christus gekommen ist, haben wir ihn in der Realität. Warum sollten wir uns also zurückwenden und ein Negativ anschauen? Das erinnert mich an eine Geschichte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Zwei wunderbare junge Menschen wollten heiraten, aber er wurde als Soldat nach Übersee gesandt. Und während er wegging, verwahrte seine junge Braut in der größten Geldbörse, die ich je gesehen habe, ein ziemlich großes Foto von ihm auf. Die meisten Menschen tragen ihr ein kleines Passbild von ihren Lieben mit sich herum, doch diese junge Frau bewahrte in ihrer Geldbörse eine Fotografie auf, die man auch an die Wand hätte hängen können. Immer wieder zog sie dieses Foto hervor, um es auch anderen Leuten zu zeigen, und stolz sagte sie, ist er nicht ein hübscher Kerl? Dann war der Krieg vorbei, und es kam der Tag, an dem der junge Mann nach Hause zurückkehren sollte. Sie nahm einen langen Anfahrtsweg in Kauf, um ihn direkt am Schiff in Empfang zu nehmen. Nun, was denken Sie, tat sie, als sie ihn den Landungssteg herabkommen sah? Sie hatte ihn ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Glauben Sie, sie hätte in diesem Moment das Foto genommen und es betrachtet? Glauben Sie, sie sah sich das Bild an und sagte, ist das nicht ein hübscher Kerl? Ich glaube nicht einmal, dass sie die Fotografie überhaupt bei sich hatte. Sie sah ihn an, das Original, und als sie ihn sah, brauchte sie kein Bild mehr, sondern fiel ihm einfach in die Arme. Wenn wir diese Geschichte auf uns und unser Verhältnis zu Jesus Christus beziehen, läuft es dann auch so ab? Ich habe den Eindruck, nicht immer. Viele von uns tummeln sich auf einem Marktplatz mit Seminaren für Lebenskunst, wo man sozusagen durch allerlei Reifen springen muss, nur damit man eine Abkürzung nehmen kann zu einem Leben in Fülle. Auch christliche Kursangebote versprechen so manches und können viele Versprechen nicht einlösen. Die Frage ist doch, ob wir tatsächlich in dem Leben ankommen, das wir ersehnen und das man uns versprochen hat. Einige denken, sie sind es. Aber lassen Sie uns aufhören, bildlich gesprochen, ein verblichenes Foto mit uns herumzutragen, wenn wir doch das Original haben können. Nämlich, wie Paulus es schon im Kapitel davor ausgedrückt hat, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir verlassen nun im Kolosserbrief den Abschnitt über die Gesetzlichkeit und kommen zur Warnung vor Mystizismus. In den Versen 18 und 19 heißt es: Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Soweit die Verse 18 und 19. Hier wird ein weiterer Punkt angesprochen, an dem Menschen aus der Bahn geraten. Paulus spricht hier das Urteil gegenüber den Gnostikern, die sich etwas auf ihre angeblich höheren Einsichten einbildeten. Wir heute haben in unseren kirchlichen Kreisen sehr viele Leute, die eine fromme Überlegenheit ausstrahlen. Sie sind für mich das, was ich geistige Snobs nenne. Es ist meine Erfahrung, dass diese Menschen im Allgemeinen sehr unwissend sind, was die Bibel angeht. Doch wer sich dessen rühmt, was er geschaut hat, so Paulus, erhebt einen Anspruch und tut so, als besäße er etwas Besonderes, eine besondere Erkenntnis, was jedoch nicht der Tatsache entspricht. Ein solcher Mensch hält sich nicht an das Haupt, schreibt Paulus. Das heißt, er hat allenfalls eine lose Beziehung zu Christus. Mit anderen Worten, er gehört nicht zu den einsichtigen Menschen, obwohl er es doch vorgibt. Die fünfte und damit letzte Warnung in diesem Kapitel richtet sich gegen den Irrtum der Askese, also der Weltentsagung. Hören Sie dazu die Verse 20 bis 23. Paulus schreibt: Wenn ihr nun mit Christus, den Mächtigen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Soweit die Verse 20 bis 23. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid. Die Luther-Übersetzung ist an dieser Stelle ein bisschen missverständlich. Es geht nicht um eine Bedingung nach dem Muster wenn, dann, sondern es geht um eine Feststellung im Sinne von, weil ihr mit Christus gestorben seid. Mit anderen Worten, weil du gestorben bist, weil deine alte Natur gestorben ist, als Christus starb, kehre nicht zurück zu einem Leben ohne das Kreuz Christi. Hinter dieser Aufforderung steckt ein wirklich großes Problem, gerade auch heute. Es gibt ja Christen, die jeder vorübergehenden Modeerscheinung in der Kirche oder in ihrer christlichen Denomination folgen. Da verspricht man sich, von einer bestimmten Art zu beten, einen größeren Segen. Oder man meidet bestimmte Stilrichtungen in der Musik und hält sich für besonders geistlich. Doch wenn Sie mich fragen, oft verbirgt sich dahinter eine Form von Stolz. Nach außen hin gibt man sich asketisch. Nein, diese Art von Musik möchte ich lieber nicht hören. Doch in Wirklichkeit möchte man dafür bewundert werden, dass man für den Herrn Verzicht übt und angeblich weiß, was einen geistlich weiterbringt. Paulus stellt die Frage in den Raum: Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Und dann stellt Paulus im Hinblick auf solche Gebote und Verbote und Einschränkungen fest, sie sind aber nichts wert. Denn sie fördern eine Form von Askese, die in Gottes Augen nicht gut ist. Gott möchte, dass sie sich an ihm freuen. Christus will, dass sie ihm nahe sind. Und wenn sie sich mit ihm aufmachen, dann werden sie ein erfülltes Leben haben. In dieser Sendung war schon mehrmals von der alten Natur des Menschen die Rede und davon, dass wir in Christus eine neue Kreatur sind. In Kapitel 3 des Kolosserbriefes geht Paulus darauf noch näher ein und er lässt dabei auch nicht außer Acht, dass die alte Natur immer wieder fröhliche Urständ feiert. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.